Wenn wir also zum Beispiel einen Wolf anschauen, hier ist eine spirituelle Seele von einem Wolfskörper völlig bedeckt und völlig eingenommen und entwickelt dann für den Wolf spezifische materielle Wünsche, das heißt, auf der Suche nach Beutetieren trabt der Wolf durch die weiten Steppen Kanadas, und sein Gedanke ist auf seine Beutetiere gerichtet oder vielleicht mal auf eine Wölfin zwischendurch. So sehen wir also die beiden Wirkungsweisen von Maya an diesem ganz einfachen Beispiel. Es bedeckt, Maya bedeckt und Maya zieht. Es bedeckt durch einen physischen Körper und dem damit verbundenen Ego und zieht durch die spezifischen materiellen Wünsche. Und wie gesagt, das Lebewesen hat kaum die Möglichkeit zu erkennen, dass es unter dem Einfluss der Maya-Shakti des Herrn ist. Es ist nicht möglich, weil die Sicht bedeckt ist und zu ist. In Matsya Purana gibt es zwei Erzählungen, wie ein Lebewesen in Maya fällt, und eine davon habe ich gestern erzählt, die zweite möchte ich jetzt erzählen. Es handelt auch von Narada Muni, der zu Krishna kam und sagte, Krishna, zeige mir, wie deine täuschende Energie wirkt. Und Krishna hieß Narada Muni daraufhin ein Bad zu nehmen. Narada Muni nahm das Bad und als er aus dem Wasser hervorkam, war er in einen neuen Körper gekleidet. In den Körper einer wunderschönen Frau, die Tochter eines Königs war. Und sie ging dann, sie wusste auch gleich, weil sie eben bedeckt war und einen neuen Körper hatte, dass sie jetzt eine Königstochter war, ging zu ihrem Vater und hat dort ein frommes Leben geführt, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie verheiratet wurde. Und als sie heiratete, lebte sie weiterhin nach den vedischen Prinzipien. Ihr Mann war ein Prinz und wurde König und sie hatte mehrere Kinder, bis ein fürchterlicher Krieg in dem Land tobte, also ausbrach. Und in diesem Krieg musste der König zu Waffen greifen und sich in das Kampfgetümmel stürzen. Er verlor in dem Kampfgetümmel sein Leben. Und soviel ich weiß, wurden auch die beiden Kinder von dieser tugendhaften Königstochter umgebracht. Ihr könnt euch nicht das Leid vorstellen, was diese junge Königin, die gerade Geburt gegeben hatte, zu zwei Kindern empfand. Ein Leid, was noch vergrößert wurde durch den Tod des Mannes. Es gibt wohl kein größeres Leid für eine junge Frau als den Verlust ihrer beiden Kinder. Das hat die Natur so eingerichtet, dass Mütter sehr haften an ihre Kinder, um sie mit der nötigen Liebe aufzuziehen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das bedeuten muss, den Mann und die Kinder gleichzeitig zu verlieren durch einen blutrünstigen Feind. So, es wird dann beschrieben, wie dieser edlen Königstochter nichts anderes übrig blieb, als auf das Schlachtfeld zu gehen, einen Scheiterhaufen anzurichten und ihren Gatten dort heraufzutragen oder zu zerren und auch ihre Kinder gleichzeitig zu verbrennen. Und als die Flammen so aufloderten und das ganze Leid ihres Daseins ganz deutlich vor ihr stand, sah diese Königstochter, Samishta, soviel ich weiß, Samishta, keine andere Möglichkeit, als sich selber in die Flammen zu stürzen. und so ein Freitod zu finden. Nur als sie in die Flammen war, verklärten sich die Flammen, veränderten sich die Flammen, es wurde plötzlich so transparent wie Wasser und Narada Muni tauchte aus dem Wasser hervor und schaute Krishna verdutzt an. Er hatte nämlich gerade die Maya-Shakti des Herrn erfahren. Er war völlig bedeckt worden von einem physischen Körper und der Erlebnismatrix, die mit dem Körper zusammenging. Er war völlig gezogen worden von den Wünschen, die mit diesem Körper einhergingen. Und war also völlig von dieser materiellen Energie eingenommen. Durch eine besondere Wirkung oder eine besondere Gnade Krishnas hatte Krishna ihm diese Bedeckung gegeben. Und dann, als er sich sagte, jetzt ist genug gelitten oder jetzt ist genug Maya gewesen, hatte er diese Bedeckung wieder weggenommen und Narada Muni war dann in seinem physischen Körper. Ja, physisch will man, das ist schwierig bei Narada Muni zu sagen, in seinem spirituellen Körper, sagen wir mal so. In seinem spirituellen, nicht physischen Körper. Er war in seinem spirituellen Körper dann wieder da. So, das ist eine der ganz klassischen puranischen Geschichten. Es gibt viele davon und ich könnte euch den ganzen Morgen davon erzählen, bis ihr vielleicht den Punkt, einen Punkt aufdämmern sehen würdet in eurem Verständnis. Aber um euch zu helfen, schneller dazu zu kommen und in unserer Vorlesung weiter voranzugehen und zu dem für Devotees wichtigen Teil zu kommen, möchte ich das verkürzen und euch gleich sagen, worauf es ankommt bei diesen ganzen, bei dieser Philosophie um Maya. Ein Devotee in der materiellen Welt ist sehr, sehr vorsichtig vor dieser täuschenden Energie. Prabhupada sagte einmal, dass seine einzige Kritik an seinen Devotees wäre, dass sie nicht genügend Angst hätten vor Maya. Also hat uns gesagt, als wir so unschuldig vor ihm saßen, wie ihr, nicht mit mehreren Tausenden von Leben im Gepäck sozusagen, Tausenden von Rollen im Hintergrund, die wir schon bereits durchgespielt haben in vergangenen Inkarnationen, hat gesagt, euer einziger Fehler ist, ihr habt nicht genug Angst vor Maya. Mit anderen Worten, sagt er, beanstandete, dass wir das nicht durchschauen. Man kann Maya nicht durchschauen, wenn man in Maya ist. Das ist ihre Eigenart. Man kann es nicht sehen. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist durch die Augen der Schriften zu schauen. Und wenn wir sagen wir mal, spirituelle Persönlichkeiten kennen, die uns unsere Maya aufzeigen und wir dann glücklicherweise Shraddha haben, Vertrauen haben, was ja auch nicht immer gegeben ist, dann können wir vielleicht sehen, wo wir in Maya sind. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Deswegen erklärt die indische, ein indischer Volksspruch, es ist schwieriger, einen Berg zu bewegen, als einen Charakter. Womit gemeint ist, dass jemand, der in Maya ist oder in einer bestimmten Bedingtheit ist, die Dinge sich nicht verändern kann, weil er das ja nicht sehen kann und nicht einsehen kann. So, trotzdem wird gerade einem Devotee sehr oft bewusst, in einer Form, dass er und sie oder sie sich verändern muss. Ich glaube, dass jeder von euch und jeder von uns, sagen wir mal, immer wieder in sich eine leise Stimme spürt, die ganz zaghaft vielleicht sich meldet, wo Krishna ganz eindeutig im Herzen ein Signal gibt, du könntest eigentlich mehr im spirituellen Leben vertieft sein. Kennt ihr das? Steinerne Gesichter? Schau mich an, das ist schwierig, es zuzugeben, oder? Kennt man das nicht, diese Aufbruchstimmung? Ja? Also ich möchte jetzt erstmal sehen, ob wir die gleiche Sprache sprechen. Bevor ich weitermache. Wie sieht das aus bei euch? So, jetzt setze ich schon voraus, dass wir es kennen. Das ist nicht, nicht richtig. Ich meine ganz einfach diese Situation, dass man merkt, wie soll ich das euch besser ausdrücken? Ich bin jetzt vielleicht 10 Jahre im Krishna-Bewusstsein und noch immer nicht habe ich reine Liebe zu Krishna erlangt. Kennt man das? Vielleicht nicht so. Also ich bin jetzt 10 Jahre im Krishna-Bewusstsein und noch immer nicht kann ich mich konzentrieren auf Shanti. Zum Beispiel, gut, jetzt haben wir endlich was gefunden, wo wir die gleiche Ebene haben. Ich will weiter auf diesen sehr einfachen Ebene weitermachen. Ich bin jetzt schon im spirituellen Erkenntnis, müsste ich eigentlich sein, aber wenn ich in eine schwierige Situation hineinkomme, dann kann ich diese Situation nicht bewältigen. Ich denke, ich bin der Körper. Ich habe Angst vom Zahnarzt. Oder vielleicht merkt man plötzlich, es ist Frühlingszeit und man merkt plötzlich, ich weiß eigentlich, ich bin nicht der physische Körper und trotzdem habe ich mich jetzt völlig ins andere Geschlecht verguckt. Ja, komme ich einer zumindest. Ich ringe um Verständnis. Also wir merken, worum es geht, ist, was ich ansprechen möchte, ist, wir merken, es gibt einen Idealzustand, von dem wir hören, den wir auch gerne erreichen möchten, aber wir haben ihn noch nicht erreicht. Ich glaube, jetzt haben wir es. Dann kommt es sehr oft vor, dass Devotees von dem Wunsch überwältigt werden, etwas gegen diese Situation zu unternehmen. Man wacht vielleicht eines Morgens auf und merkt, ich bin jetzt schon so lange im spirituellen Leben, aber ich habe noch nicht das Ziel erreicht, ich möchte mich jetzt mehr bemühen. Und dann an diesem glücklichen Morgen gelingt es einem, sich besser zu konzentrieren auf das Chanten seiner Runden. Man bemüht sich um einen tiefen Austausch mit anderen Devotees. Man liest in den Schriften und plötzlich scheint jedes Wort, jeder Satz, jeder Vers zu einem zu sprechen und einen direkt zu erreichen und so weiter und so fort. Davon spreche ich. So, in meinem eigenen spirituellen Leben habe ich so eine Situation empfunden, als ich Radhanath Maharaj und die Bombayer Devotees nach Ramakeli begleiten durfte. In Ramakeli lebten Rupa und Sanatan Goswami und waren dort, hatten da ihr Büro. Sie arbeiteten nämlich im Gerichtshof des Nawab Hussain Shahs. Dieser Nawab war ein skrupelloser Politiker, der im Namen der muslimanischen Regierung Indiens ganz Bengal und später dann auch Teile von Orissa beherrschte und der, um diese seine Politik zu führen, völlig angewiesen war auf die Mithilfe von Rupa und Sanatan Goswamis. Er hatte sich diese Mithilfe durch einen grausamen Trick erkauft. Er hatte nämlich die Menschen so lange gequält und ihnen gnadenlos nachgesetzt in Bengal, bis Rupa und Sanatan Goswami seine Einladung feuchten. Seine Einladung war, ich werde so lange die Hindus unterdrücken und foltern, bis die beiden Rupa und Sanatan, sie hießen damals anders, Dabir Gash. Also sie nahmen dann muslimanische Namen an, aber sie hießen vor ihrer Einweihung auch anders als Rupa und Sanatan. Wie, weiß ich jetzt im Augenblick nicht. Ich werde so lange die Menschen foltern, Brahmanas umbringen, bis die beiden in meine Regierung kommen. Denn er wusste, dass die beiden Rupa und Sanatan Goswami von unglaublicher, ja fast übermenschlicher Intelligenz waren und sehr geschickt daran waren im Management. Nicht? Und so erpresste er sie praktisch, bis sie nachgaben und sagten, also bevor der, damit diese Schlachten endlich aufhört von unseren Landsgenossen, werden wir uns dort in die Regierung verdient machen. Und sie, das ging einige Zeit lang sehr gut. Der Nawab ließ sie auch in Ruhe, weil sie eben so intelligent waren, alles gut zu organisieren, und sie konnten genau vermitteln zwischen musulmanischer und bodenständiger Kultur, nicht? Und kriegten es irgendwie gut hin, dass alle Seiten zufrieden waren. Bis eines Tages im Leben von Rupa Goswami ein schwerer Einschlag geschah. Ein so schwerer Einschlag, dass er nicht mehr im Regierungsamt bleiben konnte. Er wurde eines Nachts geweckt, und die Diener des Nawabs waren da und sagten, er müsse unbedingt sofort zum Hofe kommen. Der Nawab hätte ein schwieriges Problem. So Rupa wusste genau, was es war. Der hatte wahrscheinlich mehrere Lustnächte hintereinander gemacht und war jetzt frustriert und musste jetzt getröstet werden. Es ging da nicht um irgendwelche schwerwiegenden Probleme, sondern einfach nur um psychologisch erklärbares Hängen, wie sagt man, ein Down, nicht? Ein Downer. Aber trotzdem, weil er ja in dem Dienste dieses grausamen Tyrannen stand, musste er wohl kommen. Und er stieg ein in eine Sänfte, er wurde von 4 Lanzenträger begleitet und 2 Fackelträger gingen vor ihm. So in diesem Augenblick, als er losging, setzte ein später Monsunregen ein. Das Land war schon schlüpfrig und voll mit Wasser, aber als der Regen einsetzte, wurde das Ganze in eine Schlammbrühe getaucht. Ihr kennt ja die indischen Straßen heute, und damals waren sie einfach nur Dirt Roads, sagt man, Feldwege in Deutsch vielleicht, und es wurde total schlüpfrig, und die Sänftenträger waren müde und rutschten laufend da aus, also nicht, dass die Sänfte fiel, aber es wackelte da und der Sturm heulte wie ein liebestoller Wolf, nicht? Es war fürchterliches Klima, zu Deutsch gesagt. So, sie schlüpften und stapften dann in dieser seltsamen Prozession an der Hütte eines Wäschers vorbei. Der lag da mit seiner Frau und sie waren müde, und er fragte die Frau so im Schlaf, du, wer geht denn zu dieser teuflischen Nacht noch aus? Wer geht denn da spazieren? Und die Frau, die also auch nicht wusste und ein bisschen schlaftrunken war, wälzte sich rüber auf die Seite und sagte, ich weiß nicht, sagte sie auf Bengalisch. Ich weiß nicht. Es war wohl eine einfache Frau. Es wird entweder ein Hund sein oder ein Sklave eines Materialisten. So, als Rupa Goswami an der Hütte vorbeikam, konnte er trotz des Unwetters diesen Satz verstehen. Es wird ein Hund sein oder ein Sklave eines Materialisten. Und da fuhr in seine Brust dieser Erkenntnisstrahl hinein, ja, so ist es mit mir. Ich bin ein Sklave eines Materialisten. Ich gehe in dieser Nacht, wo nicht einmal normale Hunde rausgehen, in den Hof von Nawab Hussein Shahar. Ich bin völlig gebunden durch seine Gunst. Ich kann das nicht mehr weiter mit ansehen. Was ist denn mit Vrindavan und meinem ganzen spirituellen Interesse? Nicht? Und dann, er ging wohl noch hin. Es wird nicht berichtet, was nun war, warum der Nawab ihn sprechen wollte. Aber was berichtet wird, ist, dass Rupa Goswami am Tage darauf, als er zurückkehrte zu seiner Behausung, den festen Entschluss zum Aufbruch fasste. Er wollte diese Situation nicht länger mit ansehen. Er wollte nicht länger im Kompromiss leben. Er wollte aufbrechen, und er ging nach Vrindavan. Er hat noch vorher sein Reichtum verteilt, hat großzügig sein Geld aufgelöst. Da jeder spirituelle Mensch weiß, dass Geld die Fesseln ins materielle Dasein bilden kann, und verteilte das und ging dann einfach los und kehrte nicht wieder zurück. Nun, als wir in Ramakeli waren, gingen wir die gleiche Strecke, die Rupa Goswami wohl gegangen ist. Wir gingen auf diesen Hof zu, ein historisches Gebäude, und ich weiß nicht, ob ihr einmal mit den Augen, mit prüfenden Augen, historische Gebäude angeschaut hat. Wer es getan hat und vielleicht sogar den geschichtlichen Hintergrund dieses Gebäudes oder der Gebäude kennt, kennt wohl dieses Gefühl, dass plötzlich die Geschichte vor einem entsteht, vor den Augen. Nicht? Wenn man das alte Schloss zum Beispiel in Heidelberg sieht, sieht man den Kurfürsten, der da in eitler Selbstfreude weilt und sich da diese damals üblichen kulturellen Dinge anschaut. Man sieht das große Weinfass und sieht, wie die da Weinestrunken auf dem Weinfass tanzen, die alten germanischen Vorväter. Nicht, das entsteht so, historische Gebäude haben das so an sich, dass plötzlich die Eindrücke, die dort liegen, vor einem lebhaft entstehen. Und so war es auch bei mir, als wir an diesem Abend nach Ramakeli, also auf diesen Hof zugingen mit einer Kirtan-Prozession. Plötzlich entstand die ganze Szene wieder vor einem. Diese Abschieds- oder diese Aufbruchsstimmung von Srila Rupa Goswami, der nicht mehr Sklave sein wollte, sondern sich befreien wollte. So, heute möchte ich über einige Dinge sprechen, die ein Devotee tun kann, der mit seinem Leben nicht ganz zufrieden ist, weil er oder sie durch einen glücklichen Eingebung erkennen, dass Maya sie oder ihn bedeckt zu einem gewissen Teil und dass man nicht so sein Krishna-Bewusstsein leben kann, wie man es eigentlich will oder wie man es eigentlich wollte, als man noch enthusiastisch war. Ich möchte ein paar, wie soll ich mich ausdrücken, Aufbruchsthemen geben. Aber vorher brauche ich noch die Bhagavad Gita, stelle ich fest, in deutscher Sprache. Da oben haben wir sie. Sorry, ich bin also müde, da muss ich erstmal. In der Bhagavad Gita wird uns das wirkliche Krishna-Bewusstsein dargestellt. Das heißt, Brahma Panam Brahmahavir, Brahma Kno Brahmana Hutang, Brahma Evate Nagantavyang, Brahma Karma Samadina. Samadina, nicht? Samadhi, vertieft sein. Jemand, der völlig ins Krishna-Bewusstsein vertieft ist, erreicht mit Sicherheit das spirituelle Königreich, denn er widmet sich vollständig spirituellen Tätigkeiten, bei denen die Ausführung absolut ist und das, was dargebracht wird, von der gleichen spirituellen Natur ist. Dieser letzte Teil wird vielleicht ein bisschen kompliziert sein für euch, deswegen möchte ich nur den ersten Teil des Verses vorlesen. Jemand, der völlig ins Krishna-Bewusstsein vertieft ist, erreicht mit Sicherheit das spirituelle Königreich, denn er widmet sich vollständig spirituellen Tätigkeiten. Das ist der Wunsch eines Devotees. Völlig vertieft zu sein im spirituellen Leben und sich völlig spirituellen Tätigkeiten zu widmen. Gestern hatte ich mit einem jungen Devotee gesprochen und die Mataji sagte mir, ach, ich wünsche mir so sehr, mein Leben mit den zahlreichen Anforderungen, die ich habe, in Einklang zu bringen mit meiner tiefen spirituellen Sehnsucht. Letztendlich will ein Devotee sich ganz und gar spirituellen Tätigkeiten widmen und so das Königreich Gottes erlangen. Der Devotee ist sich dabei eines Weges bewusst, den die großen Seelen in der Vergangenheit gewandelt haben. Und er weiß, wenn ich nur diesen Pfad gehe, komme ich auch dahin. Das ist Vertrauen. Alle befreiten Seelen, sagt Krishna, der vergangenen Zeit handelten in diesem Wissen über mein transzendentales Wesen. Deshalb solltest du deine vorgeschriebene Pflicht erfüllen, indem du ihrem Beispiel folgst. Und Krishna sagt, wenn jemand den spirituellen Weg gehen möchte, ohne sich weiter anzuhaften ins materielle Leben, muss er frei werden von drei schwierigen Fesseln, die ihn halten. Könnt ihr euch vorstellen, was für Fesseln das sein könnten? Lust, Gier und Zorn, sagt Radharaja. Das ist, sagt Krishna im 16. Kapitel, er identifiziert das als drei Tore, die auch für einen Devotee zur Erniedrigung führen. Lust, Gier und Zorn. Ja, den drei Erscheinungsweisen. Vor was muss man sich noch achten, wenn man auf den spirituellen Weg gehen möchte und das Königreich Gottes erlangen will? Denkt ihr manchmal eigentlich daran, das Königreich Gottes zu erlangen? Zwischendurch mal, wenn es wirklich intensiv wird. Wir haben meistens so viel zu tun, dass wir das Ziel nicht immer ganz genau sehen. Aber dafür haben wir ja jetzt, oder auch jeden Morgen, die Bhagavatam-Klasse. Vor was müssen wir uns noch hüten? Vor Anhaftung. Ja. Vom Stolz. Nathalie, was würdest du sagen? Vom Wünschen und vom Vergessen auch, dass man sich plötzlich total vergisst. Krishna sagt hier, für Menschen, die auf den spirituellen Pfad gehen, Vitada Gabaya Kroda Manmaya Mangupashita Bhavo Jnana Tapasa Putamat Bhavamagata. Befreit von Anhaftung, das ist das Erste. Angst und Zorn, völlig in mich versunken und bei mir Zuflucht suchen, wurden viele, viele Menschen in der Vergangenheit durch Wissen über mich geläutert. Es klappt also anscheinend. Viele Menschen sind geläutert worden. Und so erlangten sie alle transzendentale Liebe zu mir. Nicht? Also Krishna sagt, Wissen sollen wir kultivieren, das läutert uns von diesen drei schweren Feinden, Anhaftung an materielle Dinge, Angst und Zorn, Wut ist sehr schwierig, etwas sehr Schlimmes auf der spirituellen Ebene. So wird man so langsam dann durch dieses Wissen erst in Krishna versunken und dann wird dieses Wissen nicht mehr Jnana Mishra Bhakti, sondern es ist reines Shuddha Bhakti, reine Liebe oder reine Liebe zu Krishna. Yes. So, das ist der Weg, den wir eigentlich immer wieder gehen müssen. In der materiellen Welt ist es nicht so, dass wir sagen können, ich habe jetzt einmal diesen Weg gewählt, ich bin jetzt auf dem richtigen Gleise. Nein, besonders Menschen, die ernsthaft den spirituellen Weg beschreiten, werden plötzlich wieder von Maya bedeckt und nochmal getestet, ob ihr Entschluss auch tatsächlich stark genug ist. Maya sieht nochmal, ob das nicht irgend so ein Störenfried durchkommt, der dann Krishna stört im transzendentalen Lila, weil er eben noch nicht geläutert ist. Und zum Teil ist dieser Test auf dem spirituellen Weg eine Art Feuertest. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn reines Metall, ich habe hier eine Uhr geschenkt gekriegt, eine Silberuhr, es gibt nur 9.999 Exemplare davon und ich habe eins. Hare Krishna. Also, wenn das wichtig wäre. Und diese Uhren, da wurde im Prospekt gesagt, es würde aus 100%ig alternativen Silber zusammengeschmolzen. Nicht? Das wird geschmolzen und dann vielleicht werden alte Gabeln genommen und alte irgendwas anderes Silbriges, so silberne Nipkes-Sachen und das wird dann geschmolzen und dann hat man das Silber. Bei diesem Schmelzvorgang werden aus dem Silber die Unreinheiten rausgebracht. So ist es auch im spirituellen Leben. Manchmal auf dem spirituellen Pfad kommt es plötzlich vor, dass eine Situation eintritt, wo wir total gefordert werden. Fortgeschrittene Devotees wünschen sich diese Situation. Weil in dieser Situation, wenn sich der Devotee richtig verhält, Krishna erscheinen kann. Nicht? Königin Kunti spricht von Leiden. Sie sagt, sie möchte, dass das immer wieder über sie kommt. Denn ihre Erfahrung war, dass gerade in diesen Situationen des Testes, wo das Vertrauen in Krishna total getestet wird, dass in diesen Situationen sich Krishna besonders manifestiert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt im ersten Kanto des Srimad Bhagavatams, nicht? Wo Königin Kunti sagt, mögen diese Leiden immer wieder und wieder auf mich, über mich herkommen, sodass dass Krishna da ist. Krisis bedeutet im Krishna-Bewusstsein Krishna. Wenn der Devotee spirituelles Wissen hat und das anwenden kann, was sehr selten in dieser, also nicht so oft vorkommt, aber was vorkommt. So in dieser Situation, wenn wir merken, wie plötzlich der Schmelztiegel losgeht, das Schmelztiegel-Leben, oder in der Situation, wo wir plötzlich aufwachen und merken, es muss etwas geschehen in meinem spirituellen Leben. Ich will so nicht weitermachen. Ich bin nicht bereit, einfach nur so vor mich hin zu dämmern. Wie ein Wasserbüffel in Madhya Pradesh. Nicht, oder Uttar Pradesh. Da ist es wichtig, dass der Devotee durch, sagen wir mal, 9 Stufen hindurch geht. Die erste Stufe ist, dass man sich zunächst einmal seiner Situation klar wird. Dass wir einfach innehalten während in unserem spirituellen Leben und einfach mal Inventur machen. Was habe ich schon verstanden und wo möchte ich noch hin? Ganz wichtig, dass der Devotee diese Zeit hat. Bhaktivinoda Thakur empfiehlt, dass ein Devotee in regelmäßigen Abständen die Einsamkeit aufsuchen sollte, um sich bewusst zu werden über sein Leben. Ist ganz wichtig, oder ihr Leben. In regelmäßigen Abständen sollte man es machen. Der nächste Punkt, der sehr wichtig ist für einen Devotee, der aus den Fängen der Routine herausgehen möchte, der aus Maya aufbrechen möchte, dass er betet zu Krishna. Es ist für uns nicht möglich, Maya von uns aus zu überwältigen. Wir können das nicht alleine tun. Habt ihr schon mal gemerkt, wie ihr bestimmte Anattas habt und immer wieder in diese Anattas reingefallen seid? Das ist so, man sagt, schon wieder. Das habe ich jetzt sogar. Schon wieder. Und man merkt, man kommt nicht selber daraus vor. Es ist fast, Eheleute haben das, wenn die sich schon wieder streiten oder wenn sie sich schon wieder in gefährliche Bereiche begeben. Oder Brahmacharis haben das, wenn sie schon wieder zu viel gegessen haben und die eine Woche lang nur so dahingelebt haben und ihren Service nicht richtig mit Engagement ausgefüllt haben. Oder Sannyasis haben das. Wenn sie merken, schon wieder ist es mir nicht gelungen, meine spirituellen Ziele zu erreichen. In jedem Ashram kennt man das, ich will es mal positiv ausdrücken, dieses Aufwachen. Oder ein Student, der Krishna-Bewusstsein kultiviert, kennt das. Schon wieder habe ich mich nicht an Krishna erinnert und schon wieder bin ich Kompromissen auf den Spur gegangen. Also man muss dann beten zu Krishna. Es heißt, dass Krishna das Gebet von bestimmten Devotees hört. Wessen Gebet meint ihr, hört Krishna? Nicht so einfach. Lord Chaitanya sagt, es sind 6 Punkte nötig im Leben eines Devotees, damit Krishna es hört. Es ist sind es die 6 verschiedenen Stufen des Sharanagatis. Nun, diese 6 Stufen lassen sich in eine Sache reduzieren, in einen Punkt den ich hier bringen möchte. Man muss verstehen, dass Krishna der Beschützer ist im Leben. Ein Devotee, der das versteht, der ist nur interessiert, zu Krishna zu kommen. Krishna, bitte gewähre mir Schutz vor dem materiellen Leben. Nicht? Und solch ein Devotee betet. Der nächste Punkt, der für den Devotee wichtig ist, der aufbrechen möchte, ist, dass er die Landkarten liest. Die Heiligen Schriften. Ich weiß nicht, wie viele von euch regelmäßig lesen. Es ist meistens, bei Umfragen sind es ungefähr 20% der zuhörenden Devotees. Das ist ungefähr die Liste, die statistische Größe, die ich ermitteln konnte. Aber vielleicht ist es hier im Wiesbadener Tempel 90% oder 95% sogar. Das Lesen in den Schriften ist sehr, sehr wichtig. Gerade im Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, das als Amalam Puranam bezeichnet wird. Denn in den heiligen Schriften nur können wir die richtigen Hinweise kriegen, wie wir unser spirituelles Leben intensivieren können. Habt ihr schon einmal gemerkt, wie langweilig Landkarten sind und die Lektüre von Landkarten? Ich weiß, das ist so ein typisches Sachinanda-Swami-Art, an ein Thema ranzugehen. Eine Landkarte wirkt so lange langweilig, wie man sie nicht benutzt, um zu einem Ziel zu kommen. Ich merke das immer in meinen Fahrgewohnheiten. Wir haben diesen Shell Atlas bei uns und ich schaue mir den niemals an, den Shell Atlas. Niemals. Bis es zu dem Punkt kommt, wo wir unbedingt ein Ziel erreichen müssen und es ganz wichtig ist, das Ziel zu erreichen und wir das ohne uns zu verfahren erreichen müssen. In dem Augenblick wird der Shell Atlas zu einer noch interessanteren Lektüre als meine Briefpost, die schon ganz schön interessant sein kann. Nicht in diesem Augenblick, wo es mir darum geht, ein Ziel zu erreichen und ich die Frage stelle, wie kann ich das Ziel erreichen, wird die Landkarte das Interessanteste, was es gibt. So viele Devotees lesen nicht regelmäßig in den Büchern, weil sie einfach das Ziel aus den Augen verlieren. Sie wissen nicht, sie denken nicht daran, ich will ins ewige Königreich Gottes, ich will frei werden von Anhaftung, Angst und Ärger. Ich will echtes spirituelles Leben. Und deswegen sind die Bücher, oh ja, schon wieder das Gleiche. Also hier diesen Satz, am Anfang muss ein vorbereitender Wunsch nach Selbstverwirklichung vorhanden. Selbst, was war das? Nochmal. Am Anfang muss ein vorbereitender Wunsch nach Selbstverwirklichung vorhanden sein. Ach, das spricht mich ja überhaupt nicht an, dieses Thema. Man kann da nichts mit anfangen in seinem Leben. Und es entgeht einem einfach diese Lektüre. Das ist unser Dilemma. Wenn wir das Ziel vergessen, werden die Landkarte, mit der wir das Ziel erreichen können, nicht interessant. Wir denken nicht daran, dass wir uns diese Lektüre hingeben oder zuwenden. Doch wie gesagt, wenn der Devotee merkt, ich will aus meinem Leben etwas machen, werden die Shastras sehr wichtig. In dem Augenblick wird der Guru auch plötzlich erstrahlt in einer neuen Wichtigkeit in unserem Leben. Ein Devotee, der aufbrechen möchte und zum Königreich Gottes gelangen will, wird plötzlich fragen, wo kann ich eine Führung bekommen und wo kann ich das, was ich höre, auch anwenden in meinem Leben. In dem Augenblick, wo dieser Wunsch aber nicht da ist, kommt selbst der Guru in eine verstaubte Kammer unserer Psyche, wo er abgestellt wird. Nicht? Und wir uns nicht da an ihn erinnern und an seine Message erinnern. Was auch sehr wichtig ist für einen Menschen, der aufbricht, ist das Beispiel von vorangegangenen großen Seelen. Habt ihr schon einmal gemerkt, wie inspirierend und absolut motivierend ein Beispiel sein kann? Lasst uns einmal zurückgehen zu dem Punkt, als wir die Devotees kennengelernt haben und plötzlich in ihrer Gemeinschaft merkten, es ist möglich, ein spirituelles Leben zu führen. Ich kann mich deutlich daran erinnern, in meinem spirituellen Leben, Ich hatte schon als Kind regelmäßig gebetet um ein Zeichen von Krishna. Und dann kamen die Devotees in mein Leben. Die tanzten und sangen Hare Krishna im Fernsehen und auf dem Jungfernstieg. Das ist eine Straße, eine Einkaufsstraße in Hamburg, über die ich öfters schlenderte. Weiß noch, als ich die Devotees sah, zuerst habe ich sie verwehrt. Ich habe gesagt, sie sind vom Mond. Das passt nicht in unsere Kultur herein. Und dann, später, habe ich gemerkt, dass die tatsächlich das taten, was mir immer vorschwebte, nämlich ein total alternatives Leben zur materiellen Gesellschaft zu führen. Ich dachte, von denen, die far out sind, sind die am far outesten, also am weitesten weg. Nicht? Und dann schließlich merkte ich, als ich die Philosophie las und das mit den Devotees verband, dass das ein Beispiel war, dem ich gerne nacheifern wollte. Und dann tat ich die Dinge auch, die die Devotees taten. Ich fing an zu chanten und nahm das aus. Ein Beispiel ist unglaublich inspirierend. Ich glaube, dass ihr alle nur deswegen jetzt hier seid, weil zu irgendeinem Zeitpunkt in eurem Leben das Beispiel von Devotees euch in tiefster Seele berührt und angesprochen hat. Und ihr euch gesagt habt, das machen wir jetzt auch. Das ist mein Weg. Ich werde den versuchen, diesen Weg zu gehen. Lord Chaitanya Mahaprabhu hat ständig die von Gadadhar Pandit die das Bhagavatam gehört. Und eine Geschichte, die er immer wieder und wieder hörte, war die Geschichte von Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, der sich einfach sagte mit 7 Jahren, ich möchte nicht mehr am Hofe meines Vaters leben, ich möchte Gott sehen, und der dann aufbrach und in den Mahavan-Wald ging. Nicht? Und wenn Gadadhar Pandit zu Ende war mit dem Lila, hat Mahaprabhu gesagt, say it again, sag es nochmal. Und dann hat er es wieder vorgelesen, Gadadhar Pandit, und Mahaprabhu hat wieder gesagt, say it again. Und da hat er sich das immer wieder vorlesen lassen, ohne einen Stopp zu machen. Weil dieses Beispiel so unglaublich wichtig ist. Ich weiß nicht, warum Mahaprabhu, bei Mahaprabhu wird es einen Rassika-Grund geben, den ich jetzt nicht, wer kann den Geist des Herrn jemals verstehen. Aber für uns, das Lila hat ja auch immer einen Aspekt für uns, ist darin das Beispiel. Wir müssen das Beispiel von solchen großen Seelen verstehen und folgen. Dann der nächste Punkt, den wir, wenn wir aufbrechen müssen, kennen müssen, sind, wir müssen unsere eigenen Stärken und Schwächen sehen. Das ist ein bisschen psychologisch, da hören die Devotees meistens mehr noch auf. Wir müssen sehen, wo sind unsere Talente? Was kannst du? Beziehungsweise, was fällt dir schwer? Ein Devotee sollte nicht versuchen, das, was nicht in seiner Sache liegt, in seinem Bereich liegt, auszuüben, wenn er das nicht so gut kann. Krishna sagt, dass es gefährlich ist, geradezu gefährlich, dem Pfad eines anderen zu folgen. Wenn wir aufbrechen wollen und es jetzt so machen wollen wie Dhruva Maharaj zum Beispiel, müssen wir fasten können. Wir müssten uns, wir müssten völlig furchtlos sein können. Wir müssten also ein bisschen diese Art von Charaktereigenschaft haben. Und wir müssten sehr, sehr entschlossen sein. Also sehr, sehr entschlossen. Dhruva Maharaj wurde so gefordert. Nicht? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Also wenn ich euch die Tests von Dhruva Maharaj erzählen würde, würdet ihr weinen. Sie werden von Lodshandas Thakur erzählt im Chaitanya Mangala. Ihr würdet weinen, es ist so heavy, was diesem Jungen an Tests ja zugemutet wurde, also wie er geprüft wurde. Wir müssen sehen, was können wir? Wie können wir spirituelles Leben praktizieren? Wir müssen sehen, was inspiriert uns auf dem Weg? Was macht uns Mut? Wir müssen die Dinge vermeiden, die schädlich für uns sind, wo wir an Energie und Kraft verlieren und uns dann mit unseren Talenten, mit unseren Fähigkeiten, die ja Krishna sind, im spirituellen Leben beschäftigen. Nicht? Und dann können wir realistisch aufbrechen und den Pfad des spirituellen Lebens praktizieren, über den Krishna in der Bhagavad Gita so oft und so anziehend spricht. Ich wollte meine Vorlesung zu Ende bringen. Das ist der Weg des spirituellen und gottgefälligen Lebens. Nachdem man es erreicht hat, ist man nicht mehr verwehrt. Ist man selbst zur Stunde des Todes in diesem Bewusstsein verankert, kann man in das Königreich Gottes eintreten. Vasyam heißt gefestigt. Ante antakale pi brahma nirvanam ritschati. Das ist der Weg des spirituellen und gottgefälligen Lebens. Nachdem man es erreicht hat, ist man nicht mehr verwehrt. Ist man selbst zur Stunde des Todes in diesem Bewusstsein für Gottes eintreten. Oh, Krishna. Wenn man älter wird im Krishna-Bewusstsein, überkommt einen so eine Sehnsucht nach diesem spirituellen Leben. Gut. Hiermit bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Natürlich, weil mir das Thema, weil ich nur bis zu diesem Thema gehe. Weil ich nur 5 erklärt habe. Das wäre sonst zu viel für die Zuhörer auf einmal. 4 habe ich nicht erklärt. Das mache ich. Beim Predigen merkt man, wie aufmerksam die Zuhörerschaft ist und tut dann sich ein bisschen verändern. Also wir müssen es ein bisschen einfach halten. Also Ausgangsposition klar machen, beten, die Shastras konsultieren, unseren spirituellen Meister, die Beispiele von Sadhus und ich habe 6 gesagt, auf eigene Talente berufen, die wir haben. Nicht, wenn wir diese Talente sehen und uns auf diese Talente fixieren, dann ist es möglich, tatsächlich realistisch den Pfad des spirituellen Lebens zu gehen. Sehr oft kann es vorkommen, dass wir uns einfach überschätzen und den Weg eines anderen folgen. Nicht, dass jemand, der vielleicht ein Haushälter von der Natur her ist, vielleicht wie ein Brahmachari oder Sannyasi leben möchte. Oder dass man sich einfach nicht realistisch beruht, was kann ich, was ist bei mir da, was habe ich mitgekriegt als Fähigkeiten von Krishna. Krishna sagt ja, Purusham, Sanskrit weiß ich jetzt nicht, ich bin die Fähigkeit im Menschen. Purusham Ninam, irgend sowas. Hare Krishna ist ja nicht so, wir wissen ja, wir sprechen ja Deutsch. Gut. Radha Prabhu. Zorn. Ja. Materielle Angst und ja, kann man sehr oft. Es ist interessant, dass du das fragst. Wie kann man zwischen materieller Anhaftung und Angst und spiritueller Anhaftung entscheiden? Weil die spirituelle Anhaftung und Angst bei solchen Vaishnavas wie Yashoda Mata gezeigt. Die hat unglaubliche Angst und um Krishna. Nicht? Ich sage zu Krishna, Krishna, wenn du jetzt in den Wald gehst, dann wirst du bestimmt in Dorn hineintreten. Deswegen nimm diese Silberschuhe, die dich behüten und beschützen. Nicht? Und so gibt es viele. Wenn Krishna gegessen hat als kleiner Junge, reibt Mutter Yashoda über seinen Bauch, und spricht dabei Verdauungsmantren, nicht, weil sie Angst hat, dass Krishna nicht richtig verdauen könnte. Also sie ist ständig in dieser Angst und Sorge. Krishna ist das Mittelpunkt. Wenn wir jedoch Anhaftung oder wenn materielle Anhaftung und Sorge da sind, dann sind wir meistens in dem Mittelpunkt. Wir denken nicht so sehr daran, klappt es für Krishna, sondern klappt es für mich. Und es ist interessant, dass diese Angst und diese Anhaftung, die wir uns machen können, die Ursache für alle möglichen Arten von Krankheiten bildet. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Prabhupada sagte, dass die, also Nitai Chand Maharaj fragte Prabhupada einmal, wie man frei bleiben kann in der Welt vor Krankheiten. Und er sagte, Prabhupada sagte, man müsse frei sein von materiellen Anxieties, materiellen Ängsten und Nöten. Dann könnt ihr immer gesund sein. Vielleicht interessant auch für das erste Bewusstsein. Natürlich gibt es auch an, das heißt ja nicht, dass nicht andere Ursachen auch da sind, aber wenn ein Mensch total glücklich und total froh ist, dann können einen sehr oft Dinge nicht belasten, Viren und so weiter, die einen sonst belasten würden. Ja, das ist die innere Haltung. Ja. Oh ja. Ja. Simon. Ich dachte, er wäre von Simon und Garfunkel. Ja. Ja, so. Materielle Anhaftung oder materielle Ängste, da ist man selbst im Mittelpunkt und nicht Krishnas Wohl. Was ich befürchte, ist mir geschehen. Ja, ja, so ist das sehr oft. Ja, mit Angst. Ich will mal hier aus dem Purport euch vorlesen, weil es euch um die Angst geht. Ja, Angst, meint Srila Prabhupada hier, bezieht sich auf die Angst, eine spirituelle Identität zu haben. Nicht Menschen, es gibt zum Beispiel Spiritualisten, die es vorziehen, eins zu werden mit allem, als ein Individuum zu sein. Wie ist es bei euch? Wenn man sich mal vorstellt, ich will ein ewiges Individuum sein durch die Erfahrung, die ich noch machen muss, hindurchgehen und schließlich geläutert im Königreich Gottes sein. Viele Leute haben da Angst vor und ziehen es deswegen vor, ach, am liebsten alles auslöschen und einfach zu nichts zu werden. Das ist diese Angst, von der Krishna hier spricht. So erläutert Prabhupada, frei von Anhaftung, Angst. Nicht Angst, eine spirituelle Identität zu nehmen. Nun, ja, was jetzt du sagst, stimmt tatsächlich sehr oft. Wenn man sich zu sehr mit einer Sache beschäftigt, wird man schließlich zu dieser Sache. Diese Sache wird Besitz von einem ergreifen. Das stimmt. Also ich nehme an, dass hiermit nicht eine hysterische Angst vor Maya gemeint ist. Ne? Einfach eine natürliche Distanz. Vorsicht, ja. So halbtot ist, ja.
Halbtot, ja. Und dann, wenn man Aufsicht und die das Gefühl gibt, in Entfernung entwickelt,
Ja. Das ist so ein Aufflackern dann und dann vergeht es wieder, ja? Ja. Ich möchte es nochmal wiederholen. Du musst dir über deine Ausgangssituation bewusst sein, wo du jetzt stehst. Und als zweites musst du unbedingt zu Krishna beten, dass er dir hilft. Regelmäßig beten, dein spirituelles Ziel zu erreichen. Sonst, da musst du regelmäßig in den Schriften lesen und Zuflucht bei Srila Prabhupada suchen. Dann brauchst du die Beispiele von Sadhus in deinem Leben und musst aufbauen auf deine Talente, die du hast. Nicht? Diese Punkte, die ich erklärt habe, sind dazu da, dass es eben nicht so ein kurzes Aufflackern von Enthusiasmus bleibt, sondern dass unser Aufbruch tatsächlich von einer getragen wird, von spirituellen Prozessen, die uns am Leben erhalten für lange Zeit. Du musst wirklich so einen Plan machen. Ich glaube, wir alle kennen das so, dass man sagt, Mist, jetzt muss ich mal was machen in meinem Leben. Und dann versucht man etwas und nach kurzer Zeit schon ist man genau dort, wo man wie ausgegangen war. Weil man hat die Route nicht richtig festgelegt. Nityananda Priya. Ja, das habe ich nur so gesagt. Das habe ich so gesagt. Ich stelle mir immer fest, es gibt Menschen, die lachen in der Vorlesung, weil sie ein oberflächliches Verständnis haben von einer Sache und ein tieferes Verständnis. Diese beiden Arten von Lachenden gibt es und ihr müsst sehen, auf welche Ebene ihr kommt. Worum es mir geht, ist, natürlich wird man getestet, aber man kann nicht sagen, sagen wir mal, dass wir nicht Krishna stören. Das kann man nur, wir würden gar nicht zu Krishna kommen, wenn wir störenfrüde sind. Wir würden gar nicht durch die Tore von Vaikuntha hindurchkommen. Da gibt es so richtig Wächter, wird gesagt, mit Brahma Sanghita wird es gesagt, richtig mit die ist richtig so wie Wächter in einem Tor, die ein Tor behüten, mit richtig absperren, sodass man da nicht durchkommt, wenn man noch materielle Dinge hat. Aber man kann es trotzdem jetzt mal so auf unserer menschlichen Ebene so formulieren. Maya ist dazu da, zu sehen, dass wir müssen sie schon überwinden. Wenn wir Maya dann überwunden haben, dann wird sie plötzlich zu unserer großen Helferin. Und bis dahin, bis wir sie nicht überwunden haben, tut sie uns noch ein bisschen in die Irre führen. Das ist ein unglaubliches Bild. Wenn Maya merkt, dass wir sie überwunden haben, dann zeigt sie sich uns als Yoga-Maya. Yoga-Maya, betet Bhaktivinoda Thakur, wann wirst du mir deine Barmherzigkeit zeigen, indem du den Vorhang der Illusion hochhebst, mit dem du das gesamte Universum in deiner äußeren Form als Mahamaya verschleierst? Nicht? Wann hebst du diesen Vorhang? Ich habe von deinen Herrlichkeiten und deinen Aktivitäten in der vedischen Literatur gehört. Du nimmst die Seelen, die gegen Krishna sind, und bindest sie an die materielle Welt. Aber die Person, deren Glück entsteht, erlaubst du wieder, sich auf Krishna zu richten und machst sie frei von Kummer und Furcht. O meine liebe Mutter, Bhaktivinoda Thakur sagt zu Maya hier Mutter, zeige deine Barmherzigkeit diesem Diener und gebe mir einen Ort in Vrindavan, denn du bist Yoga-Maya selber, die innere Energie Yogas oder der Verbindung. Fantastisch. Das hast du übrigens übersetzt, das kommt aus dem Kalyana Kalpataru. Ja. Gut, dann möchte ich euch sehr möchte ich euch inspirieren zum Schluss noch und ermutigen. Dieser Weg ist ein sehr schöner Weg, wenn wir ihn mit unserem Wunsch beleuchten und er uns dann neu erscheint und neu aufscheint. Es ist ein anspruchsvoller Weg, der ja viele Lektionen für uns bereithält auf dem Wege, aber es ist in jedem Fall ein Weg, der das Leben lebenswert macht. Der Pfad des spirituellen Lebens nämlich, oder der Pfad des Krishna-Bewusstseins. Ich möchte jetzt noch euch inspirieren. Diesmal ist es mir nicht möglich, das neue Projekt zu sehen, aber ich höre von Nanda Rani, dass es Fortschritte macht. Wir haben, glaube ich, den Estrich jetzt schon drin. Und die Wände, streichen wir schon mit Lehm an die Wände? Die Lehmwände sind schon fertig. Toll. Sobald, ja, sehr, sehr bewundernswert für uns Devotees in Deutschland zu sehen, mit welcher Entschlossenheit sich die Devotees aus Wiesbaden bemühen, dieses Zentrum aufzuziehen. Es ist ja ein Projekt, was über Jahre, ein Jahr jetzt oder zwei, ich weiß nicht genau, bestimmt schon 2 Jahre, oder? 2 Jahre Form annimmt, nicht? Und man wird schon, ja, die Frage taucht dann auf bei einem selber, wann ist jetzt das Einweihungsfest? Man will das denn einfach sehen, so ganz einfach, so menschlich, nicht? sehr schön, dass ihr das so etwas manifestiert, einen richtigen Holy Place. Ich hörte, dass jetzt schon besondere Deities sich angekündigt haben und wenn sie es wünschen, werden sie erscheinen. Also es scheint sicher zu sein. Und ich möchte euch inspirieren, weiterzumachen mit diesem Projekt und auf diesem Wege das zu verwirklichen, auf dem Wege Verantwortung für Krishna zu nehmen, auch selber im spirituellen Leben Fortschritte zu machen. Gut, jetzt sind wir aber schon wahnsinnig spät. Nein, gar nicht. 8:45. Super. Es liegt wohl daran, dass wir am Anfang ein bisschen schnell gemacht haben. Schön. Dann wollen wir trotzdem hier enden. Alles Gute. Srila Prabhupada ki jai. Sisi go nitai ki jai. Go premanandi. Hari Hari.